Ohne Schuhe und mit geradem Rücken. Auf Augenhöhe. Ich habe nachgemessen, bei mir 1,78. Ohne Schuhe und mit geradem Rücken. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass man sich so begegnet? Ich schaue hinauf, ich schaue hinab. Momente auf Augenhöhe sind viel zu knapp. Da ist niemand auf 1,78 ohne Schuhe und mit geradem Rücken. Ich schaue zu Menschen hinauf, ich gebe mich darin auf. Mein Können, mein Sein erscheint mir zu klein für mich selbst, zu klein für die Welt, zu klein dafür, dass es mich selbst hält. Ich bin nicht frei in dem, was ich tue. Ich schaue ständig nach links und nach rechts und nehme mir selbst die Ruhe, ankommen wird unmöglich, besonders bei mir selbst. Ich schaue auf Menschen hinab, setze andere herab, auch ihr Können und Sein erscheint mir zu klein für die Welt, zu klein vor allem für mich. Und für mich selbst dabei eklig. Ich werde nicht glücklich mit dem, was ich schaffe, finde keine Freunde und keine Freude und bleib mit meiner Leistung allein. Und Zufriedenheit wird unerreichbar, besonders mit mir selbst. Ich schaue hinauf und ich schaue hinab und Momente auf Augenhöhe sind viel zu knapp und ich schaue hinab und ich schaue hinauf und löse mich in Vergleichen auf und eigentlich will ich niemand auf 1,78 ohne Schuhe und mit geradem Rücken. Jeder Vergleich ist Sünde. Ja, das ist so einfacher mit dem, was ich empfinde. Kann ich aufhören, mich zu vergleichen, mich frei entwickeln in allen Bereichen, stark sein, Schluss machen mit Schleichen, auf Augenhöhe ankommen, Hände reichen, auf 1,78 ohne Schuhe, mit geradem Rücken. Und das Gott. Er schaut nicht auf mich herab, obwohl es der Einzige ist, der es sich leisten könnte. Er steigt zu mir herab, verreckt für mich am Kreuz, lässt das Grab hinter sich und begegnet mir auf 1,78 ohne Schuhe, mit geradem Rücken. Und er schaut nicht hinauf und er schaut nicht hinab und seine Liebe auf Augenhöhe macht nicht schlapp. Und er schaut nicht hinab und er schaut nicht hinauf. Und trotz allen Vergleichen gibt er mich nicht auf. Er verwirklicht seine unfassbare Kreativität in unserer jeweiligen Individualität und stiftet uns damit echte Identität. Und Gott lässt mich durch seine Augen sehen und jeden Vergleich vergehen und begegnet mir auf 1,78 ohne Schuhe und mit geradem Rücken. Dankeschön. Mein Ego braucht ein bisschen Platz. War das jetzt zu viel? Gibt es nur eine Alternative? Dann bitte diejenigen besonders Heiligen auf die Bühne. Kommt auch niemand. Dann bleibt es dabei, dann mache ich das heute. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Muss mal kurz sortieren. Über Zahlen habe ich vor einer Weile schon geschrieben und es war eine Zeit, in der ich sehr zu kämpfen hatte mit dem, wie es mir geht und mit dem, wie ich Gott sehe, mit dem, wie Gott mit Sünde umgeht. Und ich habe mich gefragt, wie geht Gott mit Sünde wirklich um? Ich weiß, wie meine Gemeinde damals, wie meine Gemeinde heute, wie andere Christen mit Sünde umgehen. Ich weiß, wie die Welt mit Fehlern umgeht und das ist auch nicht unbedingt nett. Dann habe ich mich gefragt, okay, Gott, wie gehst du mit Sünde um? Habe in Johannes 8 dazu ein paar Verse gefunden. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen und ihn dann anklagen zu können. Und Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger in die Erde. Ich habe erst immer nicht verstanden, was das soll. Jesus beugt sich vor und schreibt mit dem Finger in die Erde. Da gibt es noch so Filme, da nimmt er so ein Stöckchen und kratzt so ein bisschen in der Erde rum. Fühlt ihr euch gerade ein bisschen ernst genommen? irgendwie die totale Ignoranz. Jesus ignoriert das völlig. So nach dem Motto, pff, was geht's mich an? Was interessiert das überhaupt? Und sie ließen nicht locker und wiederholten die Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, der nehme den ersten Stein und werf auf sie. Und beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte der Frau, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Es interessiert Jesus durchaus. Es ist nicht so, als ob er das ignoriert. Aber Jesus hat so viel Respekt vor der Frau, dass er das gern mit ihr alleine klärt. Ich finde, das hat enorm was von Wertschätzung. Es hat enorm etwas davon, keinen großen Hehl draus zu machen, nicht die große Nummer draus zu machen, sondern wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir allein unter vier Augen und ohne jetzt große Reden, hör auf damit und gut. Das ist völlig weltfremd. Die Welt ist so nicht. Die Welt zeigt gerne mit dem Finger auf Leute. Und nicht zu richten fällt schwer. Und wir hatten eine ganze Menge Predigten dazu. Mitch über Stolz, das hat mich sehr getroffen. Yannick über Neid, war auch sehr krass. Und nein, ich bete nicht, dass ich dankbar bin, dass ich besser bin als die anderen. Aber so ein bisschen vergleichen, das kenne ich schon. Aber wie kommen wir dahin, damit aufzuhören? Was müssen wir tun, um frei zu werden von solchen Vergleichen, davon von uns auch selbst regelmäßig abzuwehren? Das funktioniert in die eine Richtung bei Neid und bei Stolz, es funktioniert auch in die andere Richtung. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen anspielen wollte mit den die besonders Heiligen auf die Bühne. Nein, ich bin nicht besonders heilig, dass ich hier stehe. Ich stehe hier, weil Gott gnädig ist. Das ist cool. Aus Matthäus 12. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Giftschlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr Böses seid? Denn aus dem Mund kommt, was das Herz erfüllt. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er von dem Guten gefüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft für jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund der eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt. Das heißt, mit dem Maßstab, wie du die Welt behandelst, deine Mitmenschen behandelst, wie du sie verurteilst oder freisprichst, so wird es auch dir ergehen. Ich finde, das ist die beste Motivation, unglaublich gnädig zu sein. Und diese Worte kommen aus dem Herzen. Also ich habe euch mal ein Herz mitgebracht. Ich kann jetzt nicht so gut basteln, aber ein Herzl. Das Herzl ist noch relativ leer. Das ist jetzt gereinigt, scheint ein Christ zu sein, leuchtet so schön weiß das Herz. Wunderbar, so hatten wir uns das vorgestellt. Das Herz ist leer. Das wollen wir füllen. Und mit was füllen wir das so? Wir füllen das Herz mit einer Erfahrung. Gott weint für mich. In der Bibel ein paar Stellen, wo drin steht, mit was man so ein Herz füllen kann. Galater 5, 22 folgend. Die Frucht, die der Geist Gottes, also Gott gibt es uns auch, mit was wir unser Herz füllen können, wachsen lässt, heißt
Liebe.
Okay. Friede. Freude kam noch. Ich höre mal auf, jetzt alles zu beschriften. So. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Und Gott tut das nicht nur direkt, indem er uns Dinge in unser Herz gibt, sondern er tut es auch indirekt, indem er andere in unserem Umfeld beschenkt und die uns was geben. 1. Korinther 12. In der Geist wird das Wort der Weisheit geben. Ein anderer denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Das alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt einen Wunder zu tun. Anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden. Ein anderer sie zu übersetzen. Da ist schon was drin. Und so schön dieses Bild ist, so schön ist Gemeinschaft, weil wir uns gegenseitig immer wieder was geben können und füllen das Herz. Ich habe es mit Absicht so groß gemacht. Es dauert, bis ein Herz voll ist. Braucht es viel gute Sachen. Ist es langsam bunt? So ein bisschen. Und so ist Gott. Gott investiert eine Menge in uns. Gott ist nicht geizig mit dem, was er gibt. Er hat noch eine ganze Kiste voll. Und so füllt sich unser Herz und wird bunt. Unsere Herzenshaltung ändert sich. Genau das ist das, was Gott möchte. Gott möchte unsere Herzen füllen, unsere Herzen verändern. Gott ist immer noch gnädig. Interessant ist, Gott ist auch gnädig, wenn wir es mal nicht so erleben. Gott ist gnädig, wenn andere uns sagen, dass wir nicht eingeladen sind. Gott ist gnädig, wenn andere uns sagen, dass wir es nicht drauf haben. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, wenn uns gute Dinge passieren. Gott bleibt gnädig, wenn uns schlechte Dinge passieren. Und hören wir mal auf, damit darüber zu reden, dass Gott irgendwie die schlechten Dinge will in unserem Leben. Er ist kein Fan von schlechten Dingen und er möchte nicht, dass uns schlecht geht. Und Gott braucht auch keine schlechten Dinge, um uns irgendwas zu erklären. Wenn er uns was erklären will, wird er es uns erklären. Er füllt uns nur mit guten Dingen. Gott ist gut. Gott ist gut, wenn du gerade glücklich bist. Gott ist gut, auch wenn du am Morgen einen Termin für deine Scheidung bekannt gegeben gekriegt hast. Gott bleibt gut. Es ist voll. Und was passiert, wenn das Herz voll ist? Aber wirklich voll. Tja. Tja, was passiert, wenn das Herz voll ist? Wenn das Herz voll ist, geht es der Mund über. Und wir können austeilen. Das Interessante ist, das Herz ist voll. Ich habe noch nicht nochmal über Sünde geredet. Deswegen ist man nicht sündenfrei. Die Frage ist, schädigt die Sünde unser Herz? Es ist das, wie Gott damit umgeht. Römer 6, Vers 6 und folgende. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr als Sklave dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wird und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, und zwar ein für alle Mal, aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Und auch ihr sollt von diesen Tatsachen ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid und in Jesus Christus lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seine Begierde zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeug des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also einfach gesagt, Jesus ist für uns gestorben, unsere Sünde mit ihm und auch alle Konsequenzen der Sünde mit ihm. Es gibt keine Herrschaft der Sünde mehr in unserem Leben. Es gibt auch keine negativen Konsequenzen der Sünde mehr in unserem Leben. Dennoch können wir unseren Körper offensichtlich der Sünde zur Verfügung stellen, wenn wir Vers 13 ernst nehmen. Aber es bringt keine Herrschaft mehr mit sich. Also entscheide ich, was mein Herz beherrscht. Die Sünde muss keine Auswirkung auf mein Herz haben. Aber es gibt zwei Begriffe in der Bibel, die an vielen Stellen für den Teufel verwendet werden. Das eine ist der Vater der Lüge und das andere ist der Ankläger. Es geht also damit los. Du bist ein sündiger Mensch. So wie du bist, kann Gott dich nicht lieben. Das sind die Lügen, die kommen. Und diese Lügen haben zwei Seiten. Nämlich zum einen sagen sie etwas über uns, über unsere Identität. Oder die sagen was über Gott. Gott kann dich ja so sehr nicht lieben, wenn er dich immer noch so unter deiner Sünde leiden lässt. Also haben sie Auswirkungen auf unser Gottesbild. Und was macht der Teufel jetzt? Der Teufel greift unsere Identität an. Er sagt uns, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du sündigst ja noch, also es stimmt irgendwas nicht mit dir. Und das ist das, was der Teufel macht. Er zeigt auf dich. Er fängt an, Herzen zu poolen. Und poolt und poolt. Irgendwann gehen dir Dinge verloren. Also ist die Frage, was ist unsere Identität? Und wir haben das vorhin so schön gehört, Gott ist unser Vater, also sind wir seine Kinder. Das Schöne ist, wenn ich mir meine Kinder angucke, die mussten sich nicht für mich entscheiden. Die sind es einfach. Das heißt, es gibt da keine Möglichkeit auch für die, dass sich das ändert. Wir bleiben Gottes Kinder, egal was passiert, egal was wir tun. Gott freut sich über dich. Gott ist begeistert von dir. Er hat dich genau so geschaffen, wie du jetzt bist. Mag McDonald's dich verändert haben, aber im Grunde wollte Gott dich so. Nein, Gott wollte dich so. Und Gott liebt dich so und jedes Mal kommt ihm ein Lächeln, wenn er dich sieht und er ist begeistert. Er weint nicht nur mit dir, er lacht auch mit dir. Er ist begeistert von den Dingen, die du tust. Gott hat sich bei jeder deiner Eigenheiten was gedacht. Das ist nicht aus Versehen passiert. Du hast kein Recht, ihm zu widersprechen. Die andere Seite ist, der Teufel fängt an, dir zu sagen, ja, aber Mensch, du leidest doch unter der Sünde. Und wenn schon nicht unter deiner eigenen, dann unter dem, was die anderen dir antun. Okay. Und auch das. Und wie ich vorhin schon sagte, Gott ändert sich nicht. Nur weil du was Schlechtes erlebst, bleibt Gott trotzdem noch gut. Das ist die eine Seite, wenn wir miteinander leben. Die etwas schwierigere Seite, wenn wir miteinander leben, ist, dass wir nicht nur uns gegenseitig mit Sünden blöd kommen, sondern dass wir uns gegenseitig auch mit Ratschlägen blöd kommen. Mir ist das zuletzt passiert. Ich habe auch so eine Situation, wo ich dachte, oh je, da ist aber jemand getroffen, musste mal einen guten Rat loswerden. Kam eine Antwort zurück. Ich wollte mich mal verteidigen, wo ich dachte, ich gebe einen guten Rat, daraufhin wird sich verteidigt. Deswegen mag ich das Wort Ratschlag so. Man muss mal gucken, was dem Herzl passiert, wenn es der Ratschlag trifft. Ui. Kaputt. Und genau das ist das, was Ratschläge tun. Ratschläge sind auch nur Schläge. Die tun auch nicht weniger weh. Ratschläge zerstören in allererster Linie unsere Identität, unser Selbstvertrauen. Sie sagen uns, du kannst das nicht alleine. Dir muss man auch jemand sagen, wie das geht. Und mit jedem davon geht ein Stück von dem Guten, was Gott in unser Herz gegeben hat, wieder verloren. Römer 14. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen, der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Das kann ich gar nicht bis zu Ende vorlesen. Aber ganz praktisch, ich finde das so schön, dass die NGÜ hier auf den Vegetarier abstellt. Weil das ist so schön greifbar und so ein bisschen unschuldig als Beispiel. Ich finde das toll. Ich bin totaler Fan von so Medium-Rindersteaks. Das ist auch egal, ob das Entrecot ist oder T-Bone oder I've Round. Ist egal. Schönes Steak. Noch ein bisschen blutig inne. Herrlich. Wenn mich bestimmte Freunde besuchen und ein paar davon sind tatsächlich Vegetarier, dann gibt es bei mir Tofu-Salat. Das ist okay. Ich kann ihn so würzen, dass er mir auch noch schmeckt. Da komme ich mit klar. Die motzen mich nicht voll, weil die wissen, wenn die anderen Kollegen da sind, gibt es wieder das schöne Steak. Und ich kann in dem Moment auch mal auf mein Steak verzichten. Und ich glaube, dass das ein gutes Beispiel ist. Und ich denke, dass wir in vielerlei Hinsicht das einfach so sehen können und einfach sagen können, okay, wenn das für dich ein Problem ist, dann trete ich hier zurück. Ich muss das jetzt nicht ausdiskutieren. Ich muss das jetzt nicht zum Problem machen. Das ist doch nicht wichtig. Wir können auch mal Unterschiede und unterschiedliche Sichtweisen stehen lassen. Lass den anderen seine Entscheidung. Und jetzt wird jemand kommen und sagen, ja, aber wir sollen doch ermutigen und ermahnen. Ja, ohne Frage, das sollen wir machen. Und da spielt das Gedicht von vorne die Rolle. Auf Augenhöhe. Was der Unterschied ist, wenn ich jemanden auf Augenhöhe was erkläre, ich kann ihm eine andere Sicht auf die Sache trotzdem geben, aus einem anderen Winkel, aber diese Sicht kommt weder von oben noch von unten. Und genau das ist das, worum es geht. Wir sind als Christen angehalten, uns gegenseitig in Gemeinschaft zu begegnen, uns gut zu begegnen und uns zu ermutigen, zu ermahnen. Aber ich habe kein Recht, den anderen zu erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen und müssen Unterschiede stehen lassen können, für eine Einheit in Vielfalt. Ich glaube, dass Gott seine Kreativität total an uns präsentiert in den Unterschieden, die wir haben, in den unterschiedlichen Sichten, die wir haben. Und umgedreht, lass uns aufhören mit guten Ratschlägen. Noch schlimmer ist Mitleid, sublimierte Aggression, nichts anderes. Und das Allerschlimmste sind gut gemeinte Dinge. Gut gemeint heißt nichts anderes als, ich weiß, dass das schon übergriffig ist, aber der Zweck heiligt die Mittel. Nein, 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 nein. Der Zweck heiligt niemals die Mittel. Falsche Methoden erreichen keine richtigen Ziele. Das kann man sich einreden, um seine falschen Methoden ein bisschen zu verschönigen, aber da wird nichts Gutes draus. Und zu allem Überfluss, jetzt haben wir hier noch ein Loch in die Identität gerissen, geht das auch auf der anderen Seite. Dann gibt es noch so schöne Sachen, da kann man nicht nur Ratschläge erteilen, das kann man noch wesentlich besser machen. Kann man nämlich die Keule auspacken. Das schreibt mit Stift nicht. Na, was ist die Keule? Ja, moralisch ist doch wichtig. Nein, Moral interessiert sich für niemanden, nicht für den anderen vor allem. Moral ist völlig unpersönlich. Moral ist, sowas tut man doch nicht. Ja, wer ist dieser Mann? Was das Schlimme an der Moral ist, man braucht nicht viel Energie. Um Herzen zu zerstören. Es geht relativ einfach. Und mit etwas Energie macht man sie ganz schön kaputt. Und dann fragt man sich, ja, aber warum denn? Das war doch alles nur gut und nett, das hast du nicht gesehen. Und trotzdem ist es total zerstört. Moral entzieht sich jeder Konkretheit der Situation. Gesetzlichkeit, kann man auch sagen. Moral entzieht sich jeder Individualität. Sie greift auch nicht unsere Identität an, sondern in Wirklichkeit unser Gottesbild. Moral verfügt letztlich über Gott und instrumentalisiert ihn. Das ist nicht böse gemeint. Es entsteht meistens aus Verletzungen. Ich habe einen Bekannten, der verwendet immer ein schönes Wort, das nennt sich verletzungsbedingte Erlebnistheologie. Es geht darum, dass mir etwas so sehr weh tut, dass ich es nicht mehr für mich wahrhaben will. Ich könnte von mir reden und von meiner Verletzung, das tut mir aber zu sehr weh und deswegen rede ich für etwas Universelles. Das gilt für alle. Sowas tut man nicht und deswegen ist es schlecht und deswegen schadet es allen. Und auf einmal muss ich nicht mehr von mir reden, das tut mir gut. Und damit macht sich der Moralapostel zum Teil des Kollektivs und wird persönlich auch nicht mehr angreifbar, weil man tut das ja nicht. Nicht ich tue das nicht. Moral ist kein Platz für Liebe. Und das ist der Grund, warum Jesus mit den Pharisäern immer so widerlich umgegangen ist, wo man sich so fragt, wow, wo kommt das denn her, ihr Schlangenbrut und ähnliche Begriffe. Der hat ihr richtig gedisst. Da war nichts nett bei. Diese Überspitzung dieses Pharisäers, der im Tempel steht und Gott dafür dankt, dass er nicht so mistig ist wie der Zöllner nebenan. Wir denken immer so ein bisschen, das ist so für die so Normalität gewesen. Nein, das war für die ein Schlag ins Gesicht. Das ist gut so. Und Moral zerstört in allererster Linie auch das Herzens des Moralapostel. Es macht es hart. Nichts ist schwerer wegzubekommen, als gegen sich selbst hart zu sein. Und ein sehr interessanter Vers, ja, gerne zitiert, würde ich ihn mal ein bisschen in Zusammenhang packen, weil da wird er nämlich noch wesentlich schöner, aus Hesekiel 11. Und wenn sie dorthin zurückkehren, also das Volk Israel aus Gefangenschaft, werden sie alle abscheulichen Götzen beseitigen. Schön. Sie hören auf zu sündigen. Okay, cool. Ich werde ihnen ein eigenes Herz geben. Diese Übersetzung, genial. Hier steht ein eigenes. Bei manchen steht ein neues Herz, aber hier steht ein eigenes. Gibt das Hebräisch durchaus her, finde ich sehr, sehr geil. Es ist dein Herz. Es ist deine Individualität. Gott spricht dich an, nicht mit einem Mann, nicht mit einem Kollektiv, nicht als Teil dieser Gemeinde, sondern dich ganz persönlich an der Stelle, wo du stehst, mit deinen Problemen, die du hast, mit deinen Ängsten, Sorgen und Nöten. Ich werde ihnen ein eigenes Herz geben, einen neuen Geist. Und ich entferne das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz aus Fleisch und Blut. An der Stelle wird meistens aufgehört. Interessant ist, wie es dann weitergeht. Damit sie nach meinen Weisungen leben und meine Gebote beachten und befolgen. Gott sagt klipp und klar, dieses fleischende Herz, dieses weiche Herz, eben nicht die Moral, das ist das, was uns befähigt, ein vernünftiges Leben zu leben. Das ist das, was in uns so Türen aufstoßen kann, dass wir den anderen sehen, in seinen Nöten, in seinen Ängsten, in seiner Situation, und dort aus Liebe handeln können. Sie sollen mein Volk werden und ich werde ihr Gott sein. Und das ist so ein bisschen das, wir können von Gott lernen. Dieses fleischerne Herz. Das fleischerne Herz, diese Liebe lässt uns Gottes Gebote halten und lässt uns gut leben und füllt unser Herz, sodass wir dass uns der Mund übergehen wird und wir verteilen können. Und Gewalt und Zwang und Druck, den wir uns machen, endet immer da unten. Gott, ich danke dir, dass du in unserer Schwachheit mächtig bist. Und ich danke dir, dass du uns annimmst mit allen unseren Schwächen und Fehlern. Und ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst, Gnade um Gnade, dass du uns mit vielen wunderbaren Sachen unser Herz füllst, sodass wir übersprudeln und es weitergeben dürfen. Und ich bitte dich so, dass du uns den Blick für den anderen öffnest und wir lernen in Liebe und auf Augenhöhe uns zu begegnen und nicht von irgendwelchen moralen Vorstellungen und verletzungsbedingten Sichten auf dich ausgehen, sondern uns von dir beschenken lassen und das, was du uns schenkst, weitergeben. Ich bitte dich, dass du uns reinigst von allem, wo wir glauben, besser zu sein, wo wir glauben, Ratschläge erteilen zu müssen, wo wir es gut meinen. Und ich bitte dich, dass du alles von uns wegnimmst, wo wir uns klein fühlen, wo wir angenommen haben, wenn jemand zu uns sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist nicht geliebt. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Und das ist lange, 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 bevor wir etwas tun müssen, schon deine Liebe war, die uns füllt und unser Herz füllt und füllt und füllt, bis es übersprudelt. Amen.